Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Die Polizei hat auf der Suche nach dem unbekannten Mörder bisher mehr als 1500 detaillierte Spuren verfolgt. Das gesammelte Aktenmaterial füllt 60 dicke Bände. Wir haben sämtliche Leute eingesetzt, um das Gelände rings um die Stadt planmäßig abzustreifen. Jedes Gestrüpp wird durchsucht, jedes Dickicht durchstöbert, jede Schonung abgetastet. Denn hinter jedem Busch, in jeder Kuhle kann ein Gegenstand verborgen sein, der uns endlich Material zur Aufnahme der richtigen Spur liefert.
So hat sich das angehört. 1931, die Damen und die Herren in Fritz Langs mittlerweile ja fast schon nicht mehr Klassiker, sondern Filmlegende. M. Einfach nur der Buchstabe M. 1931 war es einer der ersten deutschen Tonfilme überhaupt und Fritz Lang, die deutsch-österreichische Regielegende, später in die USA ausgewandert, da dann auch Hollywood-Regisseur gewesen. Und dieser Film von 1931, M, ist überhaupt einer der Urväter des Psychothrillers. Warum der kurze filmhistorische Exkurs an dieser Stelle? Weil seit jetzt die Serienadaption draußen ist. 88 Jahre nach dem Film kommt M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Auf DVD und Blu-ray raus, ultramodern neu inszeniert, unter anderem mit Ärzte-Schlagzeuger Bela B. in einer der Rollen. Er ist heute auch unser Gast in eine Stunde Film, genau wie drei der Macher der neuen Serie zum uralten Film. Außerdem kommt Anna Wollner noch vorbei. Sie hat Regisseur Barry Jenkins zu dessen neuem Film Beale Street getroffen. Rückt also alle ein klein bisschen näher zusammen. Es wird etwas enger heute. Vorhang auf. Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Also, mal ganz kurz zum Vergleich für euch. Ne? So klang das 1931 bei Fritz Lang in M, als das kleine Mädchen Elsie plötzlich von jetzt auf gleich verschwand.
Sagen Sie mal, Herr Gerke, ja? Haben Sie Elsäche nicht gesehen?
Nee. Ist sie nicht gerade von mir die Treppe raufgelaufen?
Nee. Sie ist noch nicht zu Hause.
Na, dann wird sie wohl bald kommen. Auf Wiedersehen, Frau Beckmann.
Auf Wiedersehen, Herr Gerke.
Kleines bisschen anderer Duktus, als man das heute so aus Filmen gewohnt ist. Und jetzt in der ganz neuen Serienadaption unter dem Titel M, eine Stadt sucht einen Mörder, auch ein klitzekleines bisschen anders inszeniert.
Elsie!
Im mysteriösen Fall des verschwundenen Mädchens schließt die Polizei offenbar ein Verbrechen nicht mehr aus.
Bitte machen Sie nichts, ohne sich mit uns abzustimmen. Denken Sie daran, dass auch ein Täter Zugang zu Medien hat.
Leider zeigen die traurigen Ereignisse wieder einmal, dass die Gutmenschenpolitik das Wertvollste, was wir haben, aufs Spiel setzt. Das Leben unserer Kinder.
Es hat sich schon so ein klein bisschen was getan in 88 Jahren. Klitzekleines bisschen anderer Sound auch heute. Kein Wunder, 88 Jahre nach der berühmten Vorlage von damals. Wer Fritz Langs Original nie gesehen hat, unbedingt nachholen, findet ihr easy im Netz den Film. Das ist wirklich eine filmhistorische Erfahrung. War damals eine Sensation, so einen mutigen Film zu machen über einen Kindermörder, der wegen des Versagens der Polizei von einer ganzen Stadt gejagt wird. Selbstjustiz also quasi als Allheilmittel. Jeder gerät in Verstrickungen und macht sich irgendwie verdächtig. War Vorbild für so viele Filmikonen, unter anderem natürlich für Es geschah am helllichten Tag. Großes Vorbild auch gewesen für Alfred Hitchcock und dessen Filme. Dieser Film eben von Fritz Lang. Also wirklich einer der Urväter, wenn nicht sogar vielleicht die Blaupause für ein damals völlig neues Genre, nämlich den Psychothriller. Auf der Berlinale dieses Jahr wurde dann also neulich die Serienadaption vorgestellt und jeder, mit dem ich gesprochen habe, weigert sich wirklich strikt, es Remake zu nennen. So heilig ist das Original eigentlich jedem Filmschaffenden und ich finde, zum Glück ist es keins geworden. Legenden, die man remaket, die gehen einfach zu oft voll in die Hose. Denkt vielleicht mal an das Debakel vor ein paar Jahren mit dem Remake von Ben Hur. Lieber mal nicht machen. Insofern ist M, eine Stadt sucht einen Mörder, wie gesagt eine Adaption. Der österreichische Regisseur David Schalko hat das Setting von Berlin nach Wien verlegt. Wien ist also jetzt Schauplatz und auch die Stadt, die den unbekannten Mörder über 6 Folgen jagt. Einziger richtiger Ansatz für mich, nämlich komplett weg von allem, was sprachlich oder optisch ans Original erinnert. Schalko und sein Kameramann Martin Gschlacht haben natürlich nicht in Schwarz-Weiß, sondern dieses Mal in Farbe gedreht mit ultramodernen Filtern, satten Farben und in fast schon sterilen Designer-Settings. Martin Gschlacht und zwei seiner Kollegen von hinter der Kamera lernt ihr gleich auch hier kennen. Sterile, sehr aufgeräumte und trotzdem in den wichtigen Kleinigkeiten detailverliebte Sets. Manches fast schon so ein bisschen Bauhaus-Style, Musik, Sound, Ansprache, alles extrem 2019, also so weit wie möglich weg vom vernichtenden Vergleich mit dem Original dieser Legende, das haben sie gut gelöst. In den illustrer besetzten Hauptrollen der Serie unter anderem Lars Eidinger, Udo Kier, Moritz Bleibtreu und Bela B., auch der ist später noch Gast hier bei uns. Dazu Sophie Reuss, Julia Stemberger und viele weitere Stars des österreichischen Films. Die Dialoge mitunter wirklich maximal verstörend. Es wird in teilweise wirklich heftig elaboriertem Code geredet. Code, nicht Code, da muss man auf die Aussprache achten. Wiener Schmäh ist wirklich oft nah an eine beinahe nicht auszuhaltende Arroganz der Figuren gekoppelt. Es sind Dialoge voller Selbsthass und Hass auf die gesamte Gesellschaft, die ja übrigens auch ganz 2019 komplett ihr Fett wegkriegt. Hier natürlich vor allem bezogen auf die rechtskonservative Regierung in Österreich. Nicht ein einziger Sympath im gesamten Line-up. Alle Figuren haben etwas extrem Unsympathisches, mindestens Unangenehmes und das wiederum ist natürlich dann der perfekte Nährboden für gegenseitige Verdächtigungen und dass halt jeder als Kindermörder in Frage kommt. In Österreich sind die 6 Folgen schon Ende Februar gelaufen, bei uns sind sie ab jetzt auf DVD und Blu-ray draußen, auch bei Amazon Prime verfügbar und wir wollen uns diese ganz auf 2019 gebügelte Adaption einer 88 Jahre alten Filmlegende heute ein bisschen genauer angucken, sprechen gleich mit dem Setdesigner, dem Kameramann und dem Editor der Serie.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Wir sprechen über eine neue Serie, die auf der Berlinale vorgestellt worden ist. M, eine Stadt sucht einen Mörder. Mit Darstellern haben wir eben auch schon gesprochen. Aber ich hatte euch noch ein paar wichtige Menschen von hinter der Kamera versprochen. Zum einen ist das der Christoph Brunner, das ist der Editor. Dann haben wir den Martin Gschlacht, Kamera. Und den Hannes Salat, Production Design. Und wenn ich mir diese 3 Berufe so nebeneinander vorstelle, wie ihr auch gerade nebeneinander mir gegenüber sitzt, dann denke ich, da haben wir ja eigentlich so eine Handlungskette, ne? Also erst kommt der Production Designer, der baut dem Kameramann was Schönes. In dem Production Design dreht dann der Kameramann was Schönes und der gibt es dann dem Editor, der am Ende die ganzen Schatten rausschneidet. Das ist das, was ich heute Abend gelernt habe. Ist das ungefähr so die Kette der Reihenfolge nach, wie das bei euch funktioniert?
Ja, die Motive müssen natürlich vorher vorbereitet sein, aber wir haben natürlich vorher schon auch gesprochen und viele Meetings gehabt und viel über den Look des Films oder das Aussehen des Films gesprochen und ja, so entsteht es dann auch, dass wir 100 Motive gemeinsam dann auch aussuchen und dann, das war eine lustige Geschichte, am Anfang wolltest du noch jedes Motiv abnehmen und dann während dem Dreh sind wir drauf gekommen, es geht sich einfach zeitmäßig nicht aus und dann haben wir die Locations eigentlich so gemacht, wie wir es besprochen haben und wie wir es uns gedacht haben, der Hubert Klausner und ich, wir haben das gemeinsam gemacht und also das war dann, eigentlich hat es immer gepasst, kommt mir vor. Muss ich Martin fragen jetzt.
Ja, im Großen und Ganzen hast du das richtig beschrieben. Natürlich bin ich auch schon bei der Location-Auswahl beteiligt als Kameramann. Also der Hannes und seine Mannschaft sortieren vor, schlagen Locations als Foto Foto vor und dann wählen wir mit dem David zu dritt, viert gemeinsam aus die Handvoll, die wir uns dann halt anschauen. Und dann im Idealfall kriegt man auch eine Drehgenehmigung dort. Und dann gilt es halt noch vom Hannes sie herzurichten als Location, weil in der Regel steht sie ja nicht so da, wie man sie haben will, sondern ganz anders. Und dann kommt halt noch die Arbeit mit Licht und dann kommt der David noch und inszeniert im Idealfall was Schönes rein.
Und das Ganze dann in teilweise wirklich atemberaubend geringer Zeit, die ihr mittlerweile nur noch habt, um sowas dann fertigzustellen. Christoph, jetzt will ich diese kleine Fehde von eben aus der Podiumsdiskussion zwischen Editor und Kameramann nicht ins Extreme treiben, aber inwiefern bist du denn darauf angewiesen, dass dir der Kameramann das Material liefert, was am Ende den Effekt auch erzeugt in der Montage? Das hängt ja schon viel davon ab, denn du kannst das Material ja nun mal nicht selbst drehen. Du kannst ja nur arbeiten mit dem, was du kriegst.
Ganz genau. Wir sind also abhängig mit all unserer Arbeit von dem, was in den Schneiderraum kommt, und das bestimmt der Kameramann. Das bestimmen auch viele andere in dieser Kette. Diese Kette von Set-Design, Kamera und Schnitt ist natürlich total unvollständig, aber in der Reihenfolge durchaus sozusagen richtig geschnitten.
Um in dem Bild und im Job zu bleiben und das mal in ein schönes Licht zu rücken, vieles von dem, was ihr da zusammen gemacht habt, ist ja wirklich großartig geworden. Ich habe nicht alles sehen können, aber ich bin bis zur Hälfte der vierten Folge gekommen, also einiges habe ich schon sehen können. Vieles sieht fantastisch aus, da möchte ich gleich noch kurz drauf kommen, aber sagt trotzdem mal, an welchen Stellen ist es knirsch geworden? Wir haben vorhin schon gehört, Thema Schnee bei 15 Grad Außentemperatur. Das ist nicht so einfach. Vielleicht frage mal zuerst Richtung Production Design.
Ja, das Wetter hat uns eigentlich, war uns nicht sehr wohl gesonnen, aber im Grunde beim Film muss man immer auf alles vorbereitet sein, und wir haben das natürlich schon vorher alles bedacht, dass es dann halt wirklich 15 Grad hat im Jänner, ist ganz selten. Zum Glück haben unsere Special Effects das hinbekommen, dass man zumindest den Schnee so halbwegs gehabt hat, und dann ist ein Teil in VFX gemacht worden. Aber das war schon eine irrsinnige Herausforderung. Da haben wir nicht sehr viel Glück gehabt mit dem Wetter, aber letztendlich kriegt man es dann schon auch hin. Ne? Also mit VFX und wenn viele Leute Schnee schaufeln, viele LKWs kommen, also das geht dann schon auch.
Wie nervös macht dich das, Martin, wenn dir der Schnee unter der Kamera wegschmilzt?
Unter der Kamera ist mir egal, vor der Kamera ist blöd. Unter der Kamera bin ich froh, wenn er wegschmilzt, weil dann stehe ich trocken. Ich habe eins gelernt in meinem Leben als Kameramann: das Wetter ist immer dein Freund, egal wie es ist, weil du kannst es eh nicht beeinflussen, du kannst nur schlau damit umgehen. Und ich glaube, mit der Haltung kann man sich über solche Probleme auch ganz gut dann drüber. Weil ich kann nichts ändern. Ich kann den Drehplan nicht umstellen, ich habe es nicht in der Hand, ich habe den Schauspieler nicht hier für eine andere Szene. Ich kann nur das Beste draus machen. Und wenn ich im 15 Grad im Sonnenschein eine Szene drehe, die eiskalt ausschauen soll, dann muss ich mit vermehrt Kräfte einsetzen, um es hinzukriegen, und ein bisschen hinterher noch tricksen in der Lichtbestimmung. Und am Ende des Tages macht das nicht aus. Du wirst keine Sekunde dir diese Frage stellen, und so soll es sein.
Bedrohlichkeit durch Langsamkeit ist so ein Stichwort, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Martin, auch bei der Kamera. Es gibt ganz viel Kameraarbeit von dir in meiner Erinnerung an diese ersten 3,5 Folgen, die sehr beobachtend ist, die Kamera. Die ist nicht so sehr verfolgend. Da ist keine Schulterwackelkamera, die hinterher rennt. Auch das finde ich irgendwie super gelöst. Auch eine Idee, die von dir kam, die David so wollte. Wie ist das entstanden, dieser Aufbau von Bedrohlichkeit durch eine gewisse Langsamkeit auch?
Hätte David die wackelnde Handkamera hinterherlaufen haben wollen, hätte er wahrscheinlich nicht mich gefragt als Kameramann für die Serie, weil ich komme eher aus dieser Welt der Bildsprache, so wie du es hier gesehen hast. Das ist das, wo ich mich wohlfühle, was mir gefällt, und letztlich geht es ja auch darum, dass man hier seinen eigenen Geschmack einbringt. Und wenn eine Szene die wackelnde Handkamera verlangt, dann wird, ich glaube, du hast tatsächlich recht, ich glaube, es gibt keine einzige Handkameraszene in der ganzen Geschichte. Und wir haben auch in einem ruhigen Rhythmus gedacht beim Drehen, und das ist auch letztlich dann rausgekommen. Und das war die Herangehensweise, die wir uns vorgenommen haben. Und ich glaube, das liegt mir als Kameramann wesentlich näher in der Erzählweise als Action-Zeug.
funktioniert hervorragend. Und dann kann ich noch ein Kompliment weitergeben, Hannes, was dieses sehr puristische Produktionsdesign angeht. Detailverliebt das Setdesign, aber nicht detailverloren. Also teilweise hast du nur ganz wenige Akzente gesetzt. Ich gebe dir mal ein Stichwort, die Fuchstapete im Kinderzimmer. Wo kam das her in der Entstehung?
Nein, es ist schon ein sehr großes Projekt gewesen und was ich immer gern mag, und da sind wir auch im Team und auch funktioniert das auch gut, also eine reduzierte Bildsprache, die halt einfach klar das erzählt, was man erzählen will und wo sich nicht, oft ist es so, gerade bei Original-Locations ist es so, dass sich dann oft so realistische Dinge reindrängen, die eigentlich nichts mit der Geschichte zu tun haben, aber sie sind halt einfach hier und das versuchen wir halt zu vermeiden. Auf der anderen Seite machen genau so kleine Requisiten und so kleine Details wieder, die beleben das dann auch wieder so, und diese Mischung ist irgendwie eine ganz spannende Arbeit, die eigentlich nie aufhört. Also man kann, jeder Film ist anders und jedes Projekt ist anders und man kann immer das alles so mischen und variieren, oft auch am Set dann einfach nochmal schauen und dann nochmal bis zum letzten Moment, bis es gedreht ist, einfach dran arbeiten. Nicht? Also das macht man ja auch dann Innenrequisite mit dem Martin gemeinsam, das Bild noch einrichten, noch ins Detail gehen. Das passiert, bis es halt wirklich dann gefilmt ist, und bis dahin kann man dran arbeiten und das macht wahnsinnig Spaß.
Vielen Dank euch dreien für das wirklich aufschlussreiche Gespräch hinter der Kamera, im Setdesign und auch im Editing, in der Montage hinterher. Danke euch sehr für den Besuch in Eine Stunde Film, und ihr guckt euch bitte M, eine Stadt sucht einen Mörder an. Ganz tolle, ganz andere neue Serie. Vielen Dank euch.
Danke dir.
Danke sehr.
Alles Gute. Ciao.
Und gleich in Eine Stunde Film Bela B. als der sogenannte bleiche Mann in M. Er selbst beschreibt seine durchaus etwas strange Rolle übrigens so.
Er ist ein Schemen, ja. Der bleiche Mann ist ein Schemen, der Verbindungen hat oder vorgaukelt zu allen Personen im Film, dessen Kraft aus Wissen schöpft, das er hat oder möglicherweise nicht hat.
Zu der wirklich sehr spannenden Serie M, eine Stadt sucht einen Mörder, über die wir eben schon gesprochen haben kurz, habe ich gesagt, treffen wir einen der Darsteller, und das nicht irgendwo auf der Berlinale, sondern in einem Hotel, in dem es eine Fritz-Lang-Bar gibt. Was für einen besseren Ort, um sich darüber zu unterhalten, könnte es geben? Hallo Bela B.
Hallo mein Lieber, na?
Es ist ein totaler Klassiker. Ich habe gestern schon darüber gesprochen mit dem Kameramann und mit dem Editor und mit dem, der euch die fantastischen Filmsets gebaut hat. Und alle sagen, es ist um Himmels Willen kein Remake. So nennen wir das alle nicht. Es ist eine Serienadaption, es ist vielleicht eine Neuauflage, weil das Original ein totaler Klassiker ist.
Genau.
Du bist Horrorfan. War das für dich ein Ritterschlag, hier mitzuspielen in einem Fritz-Lang-Film? Erzähl mal ein bisschen.
Naja, in mehrerer Hinsicht ist das ein Ritterschlag, bei der Produktion dabei gewesen zu sein. Zum einen, weil ich ein großer David Schalko-Fan bin. Das ist natürlich von allem das Jüngste. So, zum anderen natürlich Fritz Lang, M, ist ja der Prototyp des Serienmörder oder Films. Das hat eine Grundlage für viele Horrorfilme, obwohl es ja kein Horrorfilm ist. Es ist auch ein Psychogramm, es ist ein gesellschaftspolitischer Film auch gewesen. Es hatte sehr, sehr viel, also wie bei Fritz Lang, bei seinen Meisterwerken üblich, also ein allumfassendes Meisterwerk. Klar, also kann glücklich sein, dass man mich genommen hat. Ich hätte vielleicht auch eine Putzfrau gespielt für einen Tag, wenn das die einzige Möglichkeit gewesen wäre. Zum Glück musste ich das nicht.
Jetzt bist du einer von drei bekannteren Darstellern, die keine Österreicher sind, in dieser Ösi-Produktion.
Ja, das
also
stimmt.
Für Lars Eidinger gilt es auch und für Moritz Bleibtreu.
Ja, vier sind wir. Udo Kier ist Österreicher? Nein.
Richtig, das stimmt. Ja. Udo Kier natürlich auch, genau. Nicht. Vollkommen richtig. Wie hat sich das angefühlt für dich? Weil es wird ja schon viel mit Wiener Schmäh auch gesprochen, ja. Aber ihr vier, nicht drei, bleibt ja schon sehr klar da bei einem Hochdeutsch. Versucht das auch nicht zu imitieren.
Ich habe meinen ganzen Text österreichisch gelernt. Ich habe einen österreichischen Freund gebeten, mir das Wienerische, das alles aufzusagen und so. Wir haben uns dann aber entschlossen, also das Wagnis nicht einzugehen. Und da wie gesagt noch andere Schauspieler auch dabei sind, die nicht keinen Wiener Schmäh dabei haben, haben wir es dann gelassen. So, da war ich auch dann doch ein bisschen beruhigt. Als ich dann die alle gehört habe am Set, habe ich gedacht, scheiße, das kann ja nur daneben gehen. und den Stolperstein haben wir uns dann erspart.
Ich habe dich zuletzt sehr gefeiert in Sowas von da, dem Film von Jakob Lass, dem Improfilm. Du als abgehalfterter, runtergekommener Ex-Rockstar-Vater eines der Protagonisten. Das sieht in letzter Zeit noch mal ein bisschen mehr so aus, als ob da schon auch mehr Drehbücher mal kommen. Und das
richtig, meine,
deine Filmografie ist mittlerweile fast länger als die Diskografie.
Ja, ist länger. Ja,
dreht sich das so ein bisschen bei dir im Augenblick?
Nee, das nicht. Ich drehe, also ich kann so um die 2 Filme im Jahr ungefähr drehen. Das schaffe ich meistens. Und es kommt wirklich auf die Drehtage an. Also so, wenn ich jetzt eine große Rolle habe, es kommen wie damals in Edelweiß-Piraten, das kann ich selten machen. Da war ich 3 Monate in Russland, da hatten wir eine längere Bandpause. Und im Moment mache ich so viel, jetzt mein Buch geschrieben gerade und die Lesereise und das kommt jetzt raus und so Sachen. Ich habe übrigens an dem Buch geschrieben in den Drehfreiräumen, also so an den Drehtagen dann
in den
Hotels. An Schano, genau. Ich habe mich dann, wie man dann mit Freunden ausgeht, bin ich mit meinen Figuren im Hotelzimmer dann irgendwie in die Handlung meines Buches gegangen. Nee, das nicht. Ich bin einfach so ruhelos und rastlos und will immer was machen und bin dankbar, dass ich halt öfter mal gefragt werde, mitzuspielen. Jetzt wandle ich mich ja gerade vom, ich war eine Zeit lang ja so ein Bösewicht vom Dienst und auch mal gerne so ein verwegender, das verwegende Love Interest von irgendeiner Heldin oder so oder ein DJ. Jetzt werde ich, dann wurde ich irgendwann Vater mal in einem Film und jetzt bin ich, jetzt werde ich so langsam, langsam älter und bekommen dann wieder andere Rollen. Wahrscheinlich wird das sehr interessant werden.
Ich hätte hier noch so ein blödes Wortspiel rumliegen, das wollte ich dir noch um die Ohren hauen.
Okay.
Nämlich, ob manchmal dann auch so Drehbücher ankommen, die du liest und denkst, they've given me Schrott.
Es ist tatsächlich so. Also es ist eine ganz komische Sache, das will ich gar nicht angeben. Ich habe für meinen wirklich 10-Sekunden-Auftritt bei Inglourious Basterds das Drehbuch damals von Tarantino bekommen. Und habe es gelesen und hatte einen Spaß, dieses Drehbuch zu lesen. Und es ist also und erst mit David Chalkos 6-Teiler kam ein Drehbuch, was mich wieder so umgehauen hat. Oder 6 Drehbücher, die mich wieder so umgehauen haben. Danach kam ein Drehbuch, wo mir jemand eine Hauptrolle angeboten hat. Und ich weiß auch nicht, warum ich, da muss ich zu viel Wein getrunken haben, weil ich irgendwann dem Regisseur um die Ohren gehauen, was für ein Qualitätsunterschied ist. Dieses deutsche immer... Alles muss logisch sein und auf Punkt A startet jemand, dann kommt am Ende des Buches auch am Punkt B an und lauter so Sachen, dass ich dann aus der Rolle geflogen bin. Blöderweise, danke Tarantino. Aber das war es mir wert. Das ist schon so, also so dass ich nicht Schrott, aber dass ich schon so Sachen angeboten bekomme, die manchmal die jetzt nicht so meins sind oder so. Aber jetzt auch nicht mehr so. Also jetzt wirklich die Leute merken das, jetzt habe ich vielleicht so ein Image oder so, dass die so ein bisschen zu so schrägere Sachen, so abartigere Sachen. Ich habe direkt nach Jakobs Film auch einen Underground-Film gemacht, wo ich gar kein Geld für bekommen habe, aber der war halt auch improvisiert und das hat mir so einen Spaß gemacht und da habe ich zugesagt, weil sie den zweiten Teil vom ersten gedreht haben. Der soll auch so ins Kino kommen. War sich so bescheuert, die Idee, und so genial, dass ich gesagt habe, da muss ich mitmachen. Bin sehr gespannt. Der Schnitt ist fast fertig.
Wie rastlos bist du denn? Bist du dann schon, wenn du eine Sache machst, sehr fokussiert? Oder bist du der Typ, der während er das eine macht, schon das andere Auge so ein bisschen auf das nächste, was kommen könnte, richtet?
Also Multitasking ist Männern ja weniger gegeben als Frauen. Ne? Das ist schon... Da übernehme ich mich manchmal auch mit ihm. Ne? Aber andererseits, ich bin eher so einer, der so eine Gelegenheit ungern ziehen lässt. Das ist das Problem. So, also ich habe Ruhephasen, ganz klar. Ich habe ja auch eine Familie und keine Ahnung, ich brauche das ja auch. Und will ja auch alle 2 Wochen wissen, im Stadion mich selbst überzeugen, wie mein Verein spielt und solche Dinge. Also so ganz profan. Ja, aber es ist tatsächlich so, ich habe ja, wie gesagt, bei den Dreharbeiten mich schon mit der Rolle beschäftigt. Auch allein beim Dreh sauge ich auch nochmal als Fan solche Sachen immer auf. Und so oft drehe ich auch wieder nicht. Das ist schon noch alles für mich aufregend. Und gleichzeitig habe ich an dem Buch geschrieben. Und gleichzeitig gibt es dann halt andere Dinge, die ich an Musik zu schreiben oder an Dinge. Ich muss dann sehr viel umschalten und so. Das hält mich wach. Und keine Ahnung, beschützt mich vor Alzheimer, hoffe ich.
Ja. Ich habe von unserem letzten Treffen, und das ist nur wirklich schon ein paar Jahre her, noch den O-Ton von dir im Archiv.
Den du spielen wirst.
Leute wie wir werden doch nicht 50.
Ja.
Ja, Moment. Und was soll ich sagen? Ich kramte und suchte im Archiv und fand, tada, diesen Schnipsel hier aus meinem letzten Interview mit Bela vom 22. März 2011, damals zu Inglourious Basterds, als der Herr Felsenheimer, der feine Herr Felsenheimer, wirklich noch kurz vor 50 war. Bitte sehr.
Einer meiner besten Freunde, der ist 50 geworden vor einem Jahr, der sagt, sag mal, Leute wie wir wären noch nicht 50. Das kann doch nicht sein.
Wie gehst du heute mit deinem eigenen Zitat um?
Was soll ich dazu sagen? Ich bin nicht 50.
So, selbstverständlich nicht.
Ja, natürlich. Das ist wirklich das ist ja wirklich schräg. Also es ist wirklich was, was wir innerhalb der Band auch nicht aussprechen oder so, aber wir schon sagen, als wir anfingen mit den Ärzten und dann lief eine Dokumentation, eine Dokumentation über die Rolling Stones im Fernsehen, die hieß die Rolling Stones, die ersten 20 Jahre. Ich habe gedacht, wie verfickt arrogant kann man sein, von den ersten 20 Jahren zu sprechen. Für mich als junger Punk, als junger Bandmusiker dachte ich, Alter, ihr macht's doch nur noch 2 bis 5 Jahre. 25, dann ist vorbei. Dann will ich sonst auch keiner. Das ist ein Mammut. Jetzt blicke ich auf 34 Jahre Ärzte zurück. Ne? Also, das ist schon ziemlich kacke und ich verstehe. Und es ist völlig legitim, wenn junge Leute sagen, war der Retro-Satanas, der Opa kann mir viel erzählen. Ne? Also ich werde auf jeden Fall den Teufel tun, jetzt auf meine alten Tage noch mit Digger oder mit Jugendsprache anzufangen.
Auf gar keinen Fall. Am Freitag treffe ich noch Campino hier auf der Berlinale.
Lieben
Soll
Gruß.
Ich ihm irgendwas ausrichten von
ja,
dir?
Ja, ja, ja. Ey, Digger, Alter, besten Gruß.
Wenn ich denn jetzt gleich quasi diese schöne Bar hier verlasse,
ja,
ist es dann ein Abschied?
Bis zu unserem nächsten Interview. Ich weiß nicht, das letzte ist sehr lang her. Andererseits lebe ich sehr gesund inzwischen, treibe Sport und so. Also ich glaube nicht.
Aber du rechnest mir an, dass ich alles versucht habe, um irgendwas aus dir rauszukriegen.
Ich rechne dir das hoch an und ich rechne mir hoch an, dass ich standhaft geblieben bin.
Super. Tausend Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
B. Felsenheimer, ein weit offenes Herz.
Ich freue mich
du
auf deine
immer
Sendung.
Darin.
Dankeschön, ich bin für mich geehrt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ach, was herrlich, oder? Was erinnern wir uns doch heute immer noch alle gerne an diesen Moment, als bei der Oscarverleihung 2017 das sogenannte Envelope Gate um Moonlight und La La Land für kurzes Chaos auf der Bühne sorgte.
There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture.
Da genau, bester Film war nämlich dann nicht wie irrtümlich falsch vorgelesen La La Land, sondern eben Moonlight. Was in dem Chaos leider ein bisschen unterging, war, was für ein furioser toller Film das eigentlich war. Neue Chance jetzt ab Donnerstag, zumindest für den Moonlight-Regisseur Barry Jenkins, denn mit Beale Street kommt sein neuer Film bei uns ins Kino, wieder mit einem Oscar im Gepäck. Dieses Mal gab es ihn ja gerade neulich erst für Regina King als beste Nebendarstellerin. Anna Wollner hat deren Regisseur, also eben jenen Barry Jenkins, getroffen und sich natürlich auch für uns den Film angeguckt.
Die Beale Street ist eine Straße in New Orleans, wo mein Vater, wo Louis Armstrong und der Jazz geboren wurde. Jeder in Amerika geborene Schwarze ist in der Beale Street, ist im schwarzen Viertel irgendeiner amerikanischen Stadt geboren. Die Beale Street ist unser Erbe. Das ist der erste Satz aus James Baldwins Roman Beale Street Blues, eine Vorbemerkung noch vor der eigentlichen Handlung, die aber auch heute noch die Relevanz von Baldwin und seinem Roman zeigt. Eine Relevanz, die auch der gleichnamige Film von Barry Jenkins hat.
Du weißt, ich liebe dich. Egal, was passiert.
Ich gehöre zu dir und du gehörst zu mir. Du und ich für immer.
Jenkins erzählt hier mit sehr viel Gefühl und ganz ohne Pathos von einer großen Liebesgeschichte, angesiedelt in Harlem 1974. Trish und Phony kennen sich seit Kindertagen. Sie suchen eine gemeinsame Wohnung, freuen sich auf ihr erstes gemeinsames Kind. Doch dann wird Phony verhaftet und beschuldigt, eine Puerto Ricanerin vergewaltigt zu haben. Obwohl er es nicht gewesen sein kann, kommt er ins Gefängnis.
Ihr Haus ist in der Orchard Street. Die Orchard Street ist bekanntermaßen sehr weit weg von der Bank Street. Die Orchard Street liegt sehr nah am East River, die Bank Street fast direkt am Hudson. Es ist unmöglich, von der Orchard zu Bank Street zu laufen. Schon gar nicht, wenn die Polizei hinter dir her ist. Und dennoch schwört Officer Bell, er habe Fanny vom Tatort weglaufen sehen. Das wäre nur möglich, wenn Officer Bell frei gehabt hätte, denn er arbeitet im Westen, nicht im Osten.
Obwohl das Buch 1974 spielt, sei die Geschichte noch brandaktuell, meint Barry Jenkins im Interview, und habe von seiner Relevanz heute nichts verloren.
So much of what happens in this film is still very relevant to today. So much of what happens to these characters are still happening to people today. And so I think what we're trying to do, especially in America, where you have this slogan, make America great again. It's like, okay, well, what was happening in America that was so great? And you go back to someone, whether it's James Baldwin or Toni Morrison, you know, whether it's like any of these really amazing thinkers who were literally documenting what was happening. It's like, oh, well, this actually wasn't so great. And I think that now, for whatever reason, I think people, because we're still dealing with so many of these issues, are coming back to some of these voices like Mr. Baldwin.
Dabei gibt Jenkins dem Film einen ganz eigenen Anstrich und mit Trish als Erzählerin eine eigene Stimme.
She's remembering both the most vibrant, the most beautiful, the purest moments of her life. You know, her first sexual experience, you know, falling in love, meeting her soulmate, but then also the darkest experiences. You know, seeing her fiance in prison, you know, this encounter with this cop, all these very dark things. But it's not grounded in reality, it's how she's remembering.
Die Kamera taucht alles in ein goldenes Licht. Die Farben strahlen in diesem leuchtenden 70er-Jahres-Setting, als gäbe es kein Morgen, und verschmelzen mit der Musik von Nicholas Britell zu einem perfekten Ganzen.
Mach dir keine Sorgen. Ich bin bald zu Hause.
Beale Street ist das intime Porträt über die Opfer eines ungerechten Systems. Jenkins macht sich dabei, wie schon in Moonlight, die Zeit zunutze und erzählt nonlinear und auf verschiedenen Ebenen von eben dieser starken Liebe. Beale Street wird so zu einer universellen, stark erzählten Liebesgeschichte, die auch mit nur einem Oscar für Regina King als beste Nebendarstellerin absolut sehenswert ist.
So, meine Lieben, haben wir noch irgendwas vergessen, bevor ich euch in den eine Stunde Film Feierabend für heute schicke? Ja, haben wir, nämlich einen kleinen Film, ein Regiedebüt, obwohl es von einem echt großen kommt. Jonah Hill hat auf der Berlinale seinen ersten Langfilm vorgestellt und auch der hat diese Woche Kinostart, Mid-90s. Ist ein Film über einen 13-jährigen Outsider, der übers Skaten seinen Weg zum Coolsein findet.
Wow, das sind Profis. Ich hab die im Big Brother Heft gesehen.
Ja, die skaten für Chocolate. Richtig geiler Scheiß.
Und die skaten auch hier, wo ihr immer seid?
Ja, Alter, jeder skatet hier.
Das ist so cool.
Stevie war bisher das Gegenteil von cool, nicht der Socializigste an seiner Highschool, ein klein bisschen stämmiger, dabei dann aber auch nicht besonders groß, so ein bisschen nerdig und zurückgezogen. Jetzt hat er aber das Skaten für sich entdeckt und je härter er auf der Straße slammt, desto mehr scored er bei den Ladies und vor allem auch bei den anderen coolen Jungs. Was hat Jonah Hill gemacht, um diese Story, die eben mitten in den 90ern spielt, diese Skater-Story Glaubwürdigkeit und Street-Credibility zu verleihen? Etwas sehr Schlaues. Er hat nämlich nicht nach jungen Schauspielern gesucht, die halbwegs skaten können, so nach dem Motto, ja, den Rest machen wir dann schon mit Stunt-Doubles und CGI. Nö, er hat sich junge, richtig gute Skater gesucht, die Bock auf Schauspielern haben. Und genau die Nummer ist richtig gut aufgegangen. So gut, dass Lucas Hedges als Stevies älterer, ihn tyrannisierender Bruder und Catherine Waterston überhaupt die einzigen beiden bekannten Schauspieler im gesamten Ensemble sind. Die anderen sind, wie gesagt, junge, sehr witzige Skater, die noch dazu richtig cool spielen. Wer also bitte den totalen 90er-Vibe auf der Leinwand haben will, inklusive Skaten, kaputter Knie und so weiter, der geht da bitte rein ab Donnerstag in Mid-90s. Es ist so ein bisschen wie die wirklich sehr gelungene Jungs-Version von Lady Bird. Es ist vielleicht kein Coming-of-Age, sondern eher ein Coming-of-Skate-Film und dafür Daumen hoch, Jonah Hill, tolles Regie-Langfilm-Debüt. Kurz bevor wir ganz am Ende sind, werdet ihr euch vielleicht fragen, warum dieser komische Typ in euren Ohren kein einziges Wort über Captain Marvel verloren hat. Auch das erkläre ich gerne genauso kurz. Während ihr diese Sendung zumindest live im Radio bei Deutschlandfunk Nova hört, sitze ich in genau diesem Film. Die haben wirklich unser Pressescreening angesetzt für heute Dienstagabend 20 Uhr, weshalb ich die Sendung heute vorproduzieren musste, damit ich euch nächste Woche dann irgendwas zu Captain Marvel erzählen kann. So ist es nun mal manchmal. Damit ist Tom Westerholt raus aus euren Ohren für heute. Ihr geht stattdessen bitte rein ins Kino oder checkt zu Hause mal M, eine Stadt sucht einen Mörder. Gute Zeit wünsche ich euch bis nächsten Dienstag 20 Uhr. Eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova und natürlich immer und überall und jederzeit im Podcast. Macht's gut zusammen und tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.